Wie können wir heute über Schuld und Sünde sprechen? Als ich 12 oder 13 Jahre alt war, erlebte ich etwas, was mich in meinem Leben sehr stark prägte. Es hat etwas mit der Beziehung zwischen mir und meinem Vater zu tun. Mein Vater machte da nämlich etwas, was er bis dahin noch nie gemacht hat. Er rief uns Kinder zusammen. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, der älteste von 6 Geschwistern. Und dann entschuldigte er sich bei uns für einige Dinge aus der Vergangenheit. Da war nichts Eklatantes, nichts, was wir über Jahre irgendwie mit uns getragen haben, wo wir auf eine Entschuldigung gewartet haben. Und dennoch war es meinem Vater sehr wichtig. Vor allem, weil er das aus seiner eigenen Biografie und Kindheit so nicht kannte. Für ihn wäre das als Kind undenkbar gewesen, dass seine Eltern sich bei ihm entschuldigten. Dafür gab es keinen Platz für diese Schuld und die Verantwortungsübernahme. Und was ich an diesem Punkt lernte, ist, dass Schuld zur Sprache zu bringen und Verantwortung dafür zu übernehmen, ein wesentlicher Aspekt von Versöhnung und heilvollen Beziehungen sein kann. Bis heute diskutiere ich gerne mit meinem Vater. Er ist Maurer und auf den rheinländischen Baustellen. Wer da mal die Diskussionskultur kennengelernt hat, weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, dass wir manchmal auch recht leidenschaftlich und hitzig diskutieren können, wenn wir mal nicht einer Meinung sind. Aber wir wissen gleichzeitig, wenn mal ein falsches Wort fällt, es gibt immer Platz, um Schuld zur Sprache zu bringen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir also auch von vorne in der Verkündigung oder in einzelnen Gesprächen von Sünde und Schuld sprechen, dann ist es ein wesentlicher Teil für mich persönlich, dass die Rede von Schuld immer in einem Kontext von Versöhnung und Wiederherstellung, von Frieden passiert. Zwei Ziele, an die ich da aus meinem eigenen Leben und aus meiner Praxis denke. Einmal, wenn ich über Sünde spreche, dann soll genau das passieren. Dann soll das ein Teil von Versöhnung sein. Dann soll das ein Bestandteil davon sein, dass etwas, was zerbrochen ist, wiederhergestellt wird. Dass Versöhnung stattfindet. Dass Menschen merken, das ist dem anderen nicht egal. Und da wird wieder etwas repariert und ganz. Und die andere Situation, wenn wir über Schuld und Sünde sprechen, ist, wenn vielleicht noch nichts passiert ist, aber wir genau davor warnen. Und wir Menschen vor dieser destruktiven Macht der Sünde warnen, weil diese Konsequenzen Beziehungen zerstören und selbst kaputt machen können und auch unsere Beziehung zu Gott. Wir reden also von Sünde über Sünde, damit Menschen erst gar nicht in die Situation kommen, dass Versöhnung und Wiederherstellung notwendig ist. Wir können also nicht darüber sprechen, über Fehler und Sünde, ohne über Gnade und Versöhnung zu sprechen. Paulus drückt das so aus in 2. Korinther 5, Vers 19. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, und das ist hochspannend, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Für unsere Verfehlungen und unser Schuldhaftwerden wird also vor allem dann zur Sprache gebracht, wenn es um Versöhnung geht. Und so können wir darüber immer sprechen im Kontext einer Botschaft der Versöhnung. Und ja, Sünde hat Konsequenzen. Sünde hat destruktive Folgen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was ich heute tue und dem, was ich morgen erlebe. Nicht immer unmittelbar und dennoch so real. Im Buch der Sprüche wird das immer wieder auch so plakativ und deutlich gemacht. Immer wieder werden dort Menschen verglichen. Der kluge und der törichte Knecht, die kluge und die törichte Frau, Menschen, die angemessen und Menschen, die unangemessen leben und die Folgen, die das mit sich bringt. Die Propheten wenn sie ihre Botschaft an das Volk bringen, so erkennen wir immer wieder diesen Zusammenhang zwischen dem, was sie in der Zukunft sehen, was nicht gut aussieht, und den gegenwärtigen Taten des Volkes, die damit in einem direkten Zusammenhang stehen. Am deutlichsten wird das möglicherweise in Galater 6, Vers 7. Da heißt es, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Paulus bringt das hier sehr prägnant auf den Punkt. Heute sagen wir, man erntet, was man sät. Uns ist vollkommen klar, das, was ich heute tue, hat Einfluss darauf, wie mein Leben morgen ist. Und vielleicht sogar, wer ich morgen bin. Wir sprechen also über Sünde, um Menschen davor zu warnen, Entscheidungen zu treffen und Schritte zu gehen, die sehr zerstörerische Konsequenzen für ihr Leben haben. Im Neuen Testament wird die Sünde sogar teilweise als Sklaventreiber beschrieben und personifiziert. Sie führt uns also teilweise dazu, Dinge zu tun, die wir gar nicht wollen. Diese destruktive Kraft von Sünde wird mir persönlich vor allem dann bewusst, wenn ich mich mal in der Opferrolle wiederfinde und nicht in der Täter. Wenn menschlich schuldig werden an mir, wenn mich jemand verletzt und betrügt, wenn jemand mit mir nicht fair und gerecht umgeht, wenn ich belogen werde, wenn ich verletzt werde, ja, dann spüre ich diese Realität. Dann spüre ich, was das für eine zerstörerische Kraft hat. Wenn Menschen diesen Verfehlungen Raum in ihrem Leben geben, bewusst oder unbewusst, und schuldig werden. Wenn wir die Folgen von Sünde in unserem eigenen Leib spüren, wird uns die Folge der Sünde ganz persönlich bewusst. Und deshalb müssen wir darüber sprechen. Deshalb müssen wir sie zur Sprache bringen. Vor allem, weil diese Folgen nicht immer direkt erkennbar sind. Es ist so, wie wenn ich mir heute abends eine große Pizza bestelle, eine Flasche Bier und noch eine Cola dazu, natürlich eine ganze Packung Chips noch dazu aufesse, mir dabei einen Film angucke und das Ganze kröne mit einem großen Bottich Eis. Ja, wenn ich das heute Abend tue, bin ich morgen nicht automatisch übergewichtig. Aber wenn ich das immer wieder tue, dann merke ich währenddessen gar nicht, was sich an meinem Körper verändert. Aber irgendwann merke ich, was das mit mir getan hat und wie es mich verändert hat. Nicht immer wird die Folge der Sünde unmittelbar in unserem Leben deutlich. Nicht umsonst lesen wir in dem Psalm, wie der Psalmist sich ja ein Stück weit darüber ärgert und aufregt, warum teilweise Menschen, die so ungerecht sind, denen es so gut geht und andere Menschen, die so gerecht sind, so viel Leid erfahren müssen. Nicht immer sind die Konsequenzen und Folgen von Sünde und Fehlverhalten direkt ersichtlich und direkt spürbar. Umso wichtiger ist es, dass wir Menschen gerade davor warnen, auch schon die ersten Schritte in die falsche Richtung nicht zu gehen. Weil ehe sie sich versehen, sie merken, dass sie einen Sklaventreiber haben, der sie dazu zwingt, Dinge zu tun, die sie gar nicht tun wollen. Und versteht mich an diesem Punkt bitte nicht falsch. Das Letzte, was wir tun sollten, ist es von unseren Kanzeln und in unseren Kleingruppen und persönlichen Gesprächen als Moralapostel aufzutreten, die alles besser wissen, die ganz genau unterscheiden können, was richtig und was falsch ist und die mit einem erhobenen Zeigefinger über andere Menschen urteilen und sie als Sünder abstempeln. Das sollten wir uns völlig abgewöhnen. Es geht nicht darum, dass wir drohen. Es geht nicht darum, dass wir Menschen abstempeln. Es geht erst recht nicht darum, dass wir Menschen Angst machen. Aber sehr wohl, dass wir sie warnen. Da gibt es einen großen Unterschied. Wenn ich auf den Straßen unterwegs bin und da kommt so ein Schild, so ein dreieckiges Schild, was so viel bedeutet, Achtung, Vorfahrt gewähren. Dann weiß ich ganz genau, wenn ich an diese Straßenkreuzung komme, sollte ich aufpassen, weil die Autos oder Fahrzeuge, die von rechts kommen, haben Vorfahrt. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, zu sagen, diese ganzen Schilder, was ist das für eine Angstmacherei? Überall drohen sie mir und machen sie mir Angst, diese Schilder. Außer, dass ich mir schon im Klaren bin, dass Schilder keine Seele und keine Meinung haben und keine Absichten, sondern es reine Gegenstände sind, ist mir dennoch vollkommen klar, diese Schilder sind dafür da, um mich zu warnen. Mit dem Ziel, mich achtsam zu machen für die Dinge, die dort an dieser Stelle passieren. Und genauso sehe ich unsere Rede von Sünde und Schuld. Sie sollte keine Drohung sein, sondern eine Warnung, die Menschen nicht ängstlich, sondern achtsam macht. Die Menschen aufmerksam macht für die Realität von Sünde und ihrer zerstörerischen und destruktiven Kraft in unserem Leben. Wir haben da nicht immer die Möglichkeit, das direkt zu sehen. Umso wichtiger ist es, dass wir diesen kausalen Zusammenhang in unserem Reden über Schuld und Sünde deutlich machen und nicht einfach drohen. In der Erziehung, ich habe 3 kleine Kinder, schaffe ich das nicht immer. Ich merke, manchmal finde ich keinen anderen Ausweg, außer zu drohen. Meine Tochter, der ist zum Beispiel nie kalt. Und wenn sie rausgeht und keine Jacke anzieht und draußen ist es -5 Grad, dann bin ich immer dazu geneigt zu sagen, wenn du rausgehst, darfst du den Rest der Woche keine Folgen mehr gucken. Das ist eine Drohung. Eine Warnung wäre zu sagen, Nora, wenn du ohne Jacke rausgehst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du krank wirst und die nächsten Tage vermutlich dann gar nicht mehr draußen spielen kannst. Das ist eine Warnung. Bei einer Warnung gibt es einen nachvollziehbaren, kausalen Zusammenhang zwischen der Tat und der Folge. Bei einer Drohung nicht unbedingt. Wir sollten also nicht als Drohende sprechen, sondern als Warnende. Und ich glaube, dann verstehen die Menschen das auch als tatsächlich ein Akt der Liebe, wenn wir den Mut haben, die Schwierigkeiten und das Schuldigwerden von Menschen anzusprechen, die Realität von Sünde zur Sprache zu bringen. Denn jeder Blick in das Weltgeschehen macht uns deutlich, dass wir das nicht ignorieren können, dass es Realität und Tatsache ist. Bitte, was mir dabei ganz wichtig ist, was wir nie tun sollten, ist dieses Tat-Folge-Prinzip an die Vergangenheit anzuwenden. Wir können also nicht einen Zustand eines Menschen betrachten und Schlüsse daraus ziehen im Hinblick auf seine Vergangenheit. Die Jünger Jesu taten das, als sie einmal mit Jesus an einem blinden Mann vorbeikamen, fragten sie Jesus, wer hat hier gesündigt, der Blinde selbst oder seine Eltern? Und Jesus liefert ihnen eine sehr deutliche und prägnante Antwort. Johannes 9, Vers 3 sagt er, es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern. Wir sollten niemals den Versuch unternehmen, die Krankheit oder die Armut von Menschen oder sonstige Leiden, die Menschen erfahren, irgendwie zu interpretieren und zu glauben, das hat mit irgendwelchen Sünden und Verfehlungen der Vergangenheit zu tun. Das führt uns auf einen kompletten Holzweg. Ich hoffe, das ist uns klar und dennoch ist es mir wichtig, das hier zu sagen. Vor einigen Jahren sprach ich mit einer Frau, die im Sterben lag, mit Lungenkrebs. Und sie lächelte und sagte, das ist schon komisch. Mein Leben lang achtete ich auf meine Gesundheit. Ich habe nie geraucht, auch wirklich aufgepasst, wenn andere in meiner Nähe geraucht haben. Ich habe auf die Ernährung geachtet. Und dann sehe ich unseren Altkanzler paffend in einer Talksendung, Helmut Schmidt, der sein Leben lang raucht und alt wird. Sie war Mitte 40 und musste tatsächlich an diesem Lungenkrebs sterben. Wie fatal wäre es, wenn wir hier eine so ungesunde Theologie anwenden und dieses Tat-Folge-Prinzip auf eine ungesunde Art und Weise nutzen und interpretieren. Ich hoffe, das ist uns allen vollkommen klar, dass ich das nicht sagen möchte. Und dennoch wollte ich das hier platzieren, um es deutlich zu machen. Die Art und Weise, wie Jesus das tat, finde ich schon beeindruckend. Es fordert mich auch heraus. Aber Es ist schon bemerkenswert, wie er es schaffte, eine große Wertschätzung und Nähe zu Menschen zu haben, die auch völlig andere moralische und religiöse Standards hatten, aber dennoch eine große Klarheit in seiner Verkündigung und Sprache. Am deutlichsten wird das vielleicht in der Begegnung zwischen Jesus und der Frau aus Samarien, die in der Mittagshitze Wasser holen geht an Brunnen und sie begegnet Jesus. Und wir wissen nicht so viel über ihr Leben, aber aus dem Gespräch wird deutlich, vermutlich hat sie einige Entscheidungen in ihrem Leben getroffen, die sie ziemlich bereut. Sie hat es wohl mit der Treue nicht so ernst genommen. Aber Jesus stempelt sie hier nicht ab als die Sünderin oder die Fremdgeherin. Nein, Jesus sieht viel mehr in ihr. Und sie wird ja auch zu einer Verkündigerin der Versöhnungsbotschaft für ihr ganzen Ort. Nachzulesen, Johannes 4. Aber diese Wertschätzung und Annahme von Jesus, die alle kulturelle und religiöse Distanz überwindet, hindert ihn nicht daran, die Schuld, die in ihrem Leben ist, die ihr Leben so stark belastet, dennoch zur Sprache zu bringen und sie davor zu warnen, diesen Weg weiterzugehen. Und wisst ihr, genau das wünsche ich mir, dass unsere Gemeinde Orte sind, an denen wir uns nicht von Menschen distanzieren, die anders leben als wir, andere Entscheidungen treffen und andere Lebenswege haben. Genau das habe ich leider immer wieder in Gemeinde kennengelernt, dass wir genau das Gegenteilige tun. Wir sind überfordert in der Sprache und gehen dem eher aus dem Weg, wissen nicht, wie wir das ansprechen sollen, wenn jemand vielleicht gerade Entscheidungen trifft, die er später bereuen wird. Und aus dieser Überforderung heraus oder aus einer Bequemlichkeit distanzieren wir uns davon. Mir sagte sogar jemand, naja, wenn ich mich von jemandem distanziere, dann signalisiere ich ihm ja auch, dass ich mit seinem Lebenswandel jetzt nicht einverstanden bin. Jesus macht hier komplett das Gegenteil. Er geht nicht auf Distanz, sondern er geht auf Nähe. Er nimmt sie an, er begegnet ihr mit ganz großer Wertschätzung. Aber dennoch hindert ihn das nicht daran, die Schuld in ihrem Leben ganz offen anzusprechen. Wie schön wäre es, wenn wir diese Orte der Annahme, der Menschennähe in unseren Gemeinden hätten und gleichzeitig keine Angst haben, Schuld und Sünde anzusprechen. Immer im Kontext einer Botschaft der Versöhnung, sodass Menschen merken, da ist keiner, der mir droht, sondern der mich achtsam machen möchte, der mich warnen möchte, weil ihm etwas daran liegt, dass ich ein gelingendes und erfülltes Leben habe, im Vertrauen auf Gott leben kann, im Vertrauen auf einen Gott, der es gut mit mir meint und mir deshalb auch in den Schriften der Bibel Wegweisung gibt, wie ich mein Leben gestalten kann. Deshalb wünsche ich dir persönlich Mut und Besonnenheit und Weisheit und Gottes Führung im zur Sprache bringen von Schuld und Sünde. Und mein Gebet ist es, dass es zu viel Versöhnung und Wiederherstellung beiträgt und Menschen Frieden finden untereinander und mit Gott. Gott segne dich dabei.